Um diesen Punkt beschrieb er nun einen etwas größeren Kreis als den vorherigen, und von neuem begannen wir, mit den Spaten zu graben. Ich war entsetzlich müde, fühlte aber, ohne mir diesen Umschwung recht erklären zu können, kaum mehr Widerwillen gegen die mir aufgegebene Arbeit. Ich war höchst unerklärlicherweise interessiert, nein, sogar neugierig. Vielleicht war da etwas inmitten all dieses extravaganten Benehmens von Legrand, eine Art Vorahnung oder Gewissheit, die Eindruck auf mich machte. Ich grub mit Eifer darauf los und ertappte mich hin und wieder dabei, wie ich mit einem Gefühl, das einer Erwartung sehr ähnlich war, nach dem eingebildeten Schatz spähte, der meinem unglückseligen Freund den Verstand geraubt hatte. Als wir ungefähr anderthalb Stunden gegraben hatten, wurden wir erneut durch das heftige Heulen des Hundes unterbrochen. Seine Erregung war im ersten Falle offenbar nur Übermut und Tollheit gewesen. Diesmal jedoch klang sein Gebell bitter und sehr ernst. Als Jupiter abermals den Versuch machte, ihm das Maul zu verbinden, leistete er wütenden Widerstand, sprang in das Loch und kratzte mit größter Heftigkeit die Erde auf. In wenigen Sekunden hatte er eine Anzahl menschlicher Gebeine bloßgelegt, die sich zu zwei vollständigen Skeletten zusammenfügen ließen, zwischen denen verschiedene Metallknöpfe verstreut lagen, sowie etwas, das wie vermoderte Wolle aussah. Ein oder zwei Spatenstiche förderten die Klinge eines großen spanischen Messers hervor, und als wir weitergruben, kamen drei oder vier lose Gold- und Silbermünzen zum Vorschein. Bei ihrem Anblick konnte die Freude Jupiters kaum bezähmt werden. Auf den Zügen seines Herrn malte sich jedoch äußerste Enttäuschung. Er drängte uns dennoch, mit der Arbeit fortzufahren, und hatte kaum ausgeredet, als ich stolperte und nach vorn fiel, mit meiner Stiefelspitze in einen großen Eisenring verfangen, der halb vergraben in der losen Erde lag. Wir arbeiteten jetzt mit Feuereifer. Niemals in meinem Leben durchlebte ich 10 Minuten in größerer Erregung. In dieser Zeit legten wir eine längliche hölzerne Kiste frei, die offenbar, nach ihrem vollkommen wohlerhaltenen Zustand und ihrer wunderbaren Härte zu schließen, einem Mineralisierungsprozess, vielleicht einer Behandlung durch Quecksilberbichlorid, unterzogen worden war. Die Kiste war 3,5 Fuß lang, 3 Fuß breit und 2,5 Fuß hoch. Sie war durch Bänder aus Schmiedeeisen, die sie wie ein Gitter ganz umgaben, wohl gesichert. An jeder Seite der Kiste nahe dem Deckel befanden sich 3 Ringe, im Ganzen 6, die 6 Personen einen festen Griff erlaubten. Unseren äußersten vereinten Anstrengungen gelang es lediglich, die Kiste nur um ein weniges zu bewegen. Wir sahen sogleich die Unmöglichkeit, eine so große Last zu heben. Glücklicherweise bestand die einzige Befestigung des Deckels nur in 2 verschiebbaren Bolzen. Wir zogen diese heraus, vor Aufregung bebend und keuchend. Im nächsten Moment lag ein Schatz von unermesslichem Wert in seinem Glanze vor uns. Als die Lichter der Laternen in die Grube fielen, strahlte uns von einem durcheinandergeworfenen Haufen Gold und Juwelen ein Glanz und Glühen entgegen, das unsere Augen vollständig blendete. Ich will nicht vorgeben, die Gefühle, mit denen ich schaute, beschreiben zu können. Fassungslosigkeit war es natürlich hauptsächlich. Legrand schien vor Erregung ganz erschöpft und sprach nur wenig Worte. Jupiter war so bleich geworden, wie es einem Neger überhaupt nur möglich ist. Er stand entgeistert da, wie vom Donner gerührt, dann sank er in der Grube auf die Knie, vergrub seine beiden Arme bis an die Ellbogen in das Gold und ließ sie darin ruhen, als würde er den Luxus eines Bades erleben. Endlich, tief seufzend, rief er aus, als sei er in einem Selbstgespräch: »Und alles das sein Kommen von den Goldkäfer, den hübschen Goldkäfer, den armen kleinen Goldkäfer, den ich so böse beschimpft haben. Schäm du dich nicht, Neger, sag mir das!« Ich fand es an der Zeit, Herrn und Diener an die Bergung des Schatzes zu mahnen. Es wurde immer später, und wir hatten Anstalten zu machen, um die Kostbarkeiten vor Tagesanbruch nach Haus zu schaffen. Dabei war es schwer zu sagen, wie dies getan werden konnte. Und viel Zeit verbrachten wir mit Überlegungen, so verwirrt waren wir alle. Endlich erleichterten wir die Kiste, indem wir 2/3 ihres Inhalts herausnahmen und konnten sie nun mit einiger Mühe aus dem Loch herausheben. Die herausgenommenen Gegenstände verbargen wir unter den Brombeeren und ließen sie unter der Obhut des Hundes zurück, dem Jupiter strengsten Befehl gegeben hatte, sich nicht von der Stelle zu rühren, noch einen Laut von sich zu geben, bis wir zurückkehren würden. Nun eilten wir mit der Kiste nach Haus und langten sicher, wenn auch unter großen Mühen, dort gegen 1 Uhr morgens an. Erschöpft wie wir waren, ging es über die menschliche Natur, umgehend weiteres zu unternehmen. Wir ruhten bis 2 Uhr, stärkten uns an einem kleinen Nachtmahl, dann brachen wir sofort wieder nach dem Festland hinauf, bewehrt mit 3 starken Säcken, die wir zum Glück im Haus gefunden hatten. Ein weniges vor 4 erreichten wir die Grube, teilten den Rest des Fundes so gleichmäßig es ging unter uns auf und, die beiden Löcher unverfüllt zurücklassend, traten wir den Heimweg nach der Hütte an, in der wir unsere goldene Bürde gerade niederlegten, als die ersten schwachen Streifen Morgenlicht von Osten durch die Baumwipfel schimmerten.